Wer quatscht? Der Nachhaltigkeitspodcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Verquatscht. Ich bin Marisa und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid bei dieser wohl bisher längsten Folge Verquatscht. Und das hat auch seinen Grund, denn über nachhaltige Finanzen kann man einfach wirklich stundenlang sprechen. Und heute geht es darum, was unsere Banken eigentlich mit unserem Geld anstellen. Darüber spreche ich mit Richard Buch, der ist nämlich Mitarbeiter bei Facing Finance, also dem Verein, der den sogenannten Fair Finance Guide herausgibt. Dementsprechend weiß er ganz genau, was eine wirklich nachhaltige Bank ausmacht. Und was das ist, das verrät er jetzt bei Verquatscht, also dranbleiben. Hallo Richard.
Hallo Marisa.
Ja, du bist ja heute hier, weil wir über den Fair Finance Guide sprechen wollen, für den du verantwortlich bist. Ich glaube, dass viele ZuhörerInnen schon mal so ein bisschen was davon gehört haben, vielleicht die ein oder andere Grafik von eurem Ranking gesehen haben. Aber damit wir uns mal auf so eine Basis vielleicht verständigen, für die, die es noch nicht getan haben, was ist denn der Fair Finance Guide?
Der Fair Finance Guide ist ein Bewertungsinstrument für Banken in Deutschland. Und zwar bewerten wir nach sozialen und ökologischen Kriterien. Also anders als vielleicht irgendwelche ökonomischen Bewertungen der Bank oder Bilanzen, schauen wir uns an, was machen die Banken mit dem Geld? Welche Richtlinien haben sie sich selbst gegeben für ihre Kreditvergabe und für ihre Investitionen am Finanzmarkt? So aus dem internationalen Umfeld kommend ist der Fair Finance Guide inzwischen eben auch in Deutschland angekommen. Seit 2015, 2016 gab es die erste Veröffentlichung. Ausgegangen ist alles aus den Niederlanden. Da hat Oxfam Novib schon seit 10 Jahren so eine Bewertung von Banken durchgeführt. Und in Deutschland gibt es also jetzt federführend von Facing Finance, aber auch in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen, dem Südwind-Institut, der Verbraucherzentrale Bremen und Rank a Brand, so eine nationale Koalition, die sich um die Bewertung der deutschen Geldinstitute kümmert.
Du hast ja gerade schon irgendwie so das Stichwort Investitionsverhalten genannt. Also geht's im Endeffekt, wenn man jetzt unterscheiden will, okay, was ist eine nachhaltige Bank unter Umständen oder eine konventionelle Bank, darum, was die Banken mit unserem Geld machen, oder?
Ja, genau. Es geht darum, was macht die Bank? Was macht die Bank mit dem Geld, das man ihr anvertraut? Steckt sie das in dezidiert nachhaltige Projekte, also in ökologische Landwirtschaft oder in Bildungsvorhaben oder investiert sie in bestimmte Unternehmen, die sich nicht nur Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben haben, sondern tatsächlich soziales und ökologisch verträgliches Geschäftsmodell haben? Oder investiert sie eben andererseits auch in Rüstungsfirmen oder in Bergbaukonzerne, die umweltschädliches Verhalten an den Tag legen und dadurch eben allen Menschen dort in der Region, aber eben auch global dann die Lebensgrundlagen entziehen. Und wir versuchen mit unserem Rating eben dazu beizutragen, dass sich Menschen bewusst werden, dass das etwas ausmacht, welcher Bank man sein Geld gibt, dass es nicht egal ist. Und diese Unterschiede zwischen den Banken, die versuchen wir mit dem Fair Finance Guide darzustellen.
Na, was würdest du denn sagen, wie aktuell so unsere Bankenlandschaft in Deutschland aussieht?
Die Bankenlandschaft in Deutschland ist gespalten. Also wir haben natürlich einerseits die sozial-ökologischen Vorreiterbanken. Seht das ja in dem Ranking auch vom Fair Finance Guide. Die GLS Bank ist da ganz oben vertreten, Triodos Bank, die ihren Hauptsitz in den Niederlanden hat, aber auch die Ethik Bank als kleine Zweigniederlassung der Volksbank Eisenberg. Die zeigen eben, dass ein Banking auch möglich ist, wenn man sich Richtlinien gibt für sozialverträgliche Ansätze. Dann haben wir so ein Mittelfeld von konventionellen Banken, beziehungsweise ja dazwischen, zwischen den konventionellen Banken und den Vorreiterbanken kommen noch, jedenfalls bei uns im Rating, zwei kirchliche Banken, eine evangelische und eine katholische. KD Bank und Parks Bank haben wir dort. Dann eben die konventionellen Geschäftsbanken, von denen die Landesbank Baden-Württemberg sich jetzt im letzten Rating nochmal sehr verbessert hat und da so eine Art Vorreiterrolle einnimmt und eben zeigt, dass man zwar konventionelle Geschäftsbank sein kann, aber trotzdem sich auch durchaus substanziellen Nachhaltigkeitsrichtlinien verschreiben kann. Und dann haben wir so eine Schlusslichtergruppe, zwei Sparkassen und die Apotheker- und Ärztebank, die noch sehr viel Nachholbedarf haben, insbesondere was Transparenz angeht.
Okay, also doch sehr durchwachsen, also eine ganz, ganz große Bandbreite, die wir hier im Endeffekt haben, oder? Also
ja, wir sehen das ja im internationalen Vergleich in den anderen Fair Finance Guides von den anderen Ländern, ob das jetzt Norwegen, Schweden, Niederlande oder Brasilien ist. In Deutschland ist der Bankenmarkt ja sowieso sehr klein gestreut und weit gesplittert mit weit über 1000 Finanzinstituten. Aber eben auch in diesem, hinsichtlich der Nachhaltigkeitskriterien haben wir die ganze Bandbreite von schon sehr, sehr gut, also nicht nur auf dem Weg gemacht, sondern tatsächliche Vorreiterrolle, an der man sich ein Beispiel nehmen kann, bis hin zu nicht völliger, aber flächendeckender Intransparenz in den Richtlinien, wo wir aber auch noch viel Entwicklung sehen werden in den nächsten Jahren.
Ja, was macht dich da so zuversichtlich?
Wir bewerten die Banken ja nicht nur. Und deswegen bin ich zuversichtlich, dass wir über unsere Dialoge, die wir mit den Sparkassen und Banken führen, Verbesserungen auch tatsächlich herbeiführen können. Wir sind mit einigen Instituten in sehr intensivem Dialog, aber genauso wie die Bandbreite der Ratings eben da ist, ist auch werden die Dialogmöglichkeiten oder unsere Angebote unterschiedlich genutzt.
Und seht ihr denn da auch so eine Verbesserung, also dass die Banken, die quasi viel Dialog betreiben mit euch, irgendwie sich eher verbessern als die, die das eben irgendwie ignorieren oder nicht annehmen?
Es ist tatsächlich so, dass die Banken, die das Dialogangebot annehmen, sich auch verbessern. Das liegt jetzt nicht unbedingt immer nur ausschließlich an uns, an einem Fair Finance Guide, sondern das sind einfach dann auch eben die Geldhäuser, die generell für so einen Prozess offen sind, sich zu verbessern im Nachhaltigkeitssinne.
Gibt es da konkrete Beispiele? Den Fair Finance Guide gibt es jetzt doch auch schon seit einigen Jahren, hast du ja schon gesagt, wo man jetzt festmachen kann, okay, cool, hier hat sich irgendwie was getan, das ist eine positive Entwicklung und das haben wir irgendwie vielleicht auch mit rangetrieben.
Ja, ich habe zwei positive Beispiele für Entwicklungen der Banken, die auch zumindest teilweise auf den Fair Finance Guide zurückzuführen sind. Und zwar haben wir jetzt im letzten Rating, das wir veröffentlicht haben, im Mai 2019, zwei große Sprünge gesehen in der erreichten Punktzahl, nämlich einerseits von der Parks Bank, das ist die katholische Bank in unserem Rating, die hat sich verbessert von 66% auf 79%. Und das muss man sich auch nochmal auf der Zunge zergehen lassen, verglichen zur allerersten Bewertung, als sie dabei war, da hatten sie nämlich nur 3%. Und dieser ganze Prozess wurde eben von uns begleitet und eben auch dann gemeinsam entwickelt, welche Richtlinien gibt es vielleicht schon, also wo muss sie sich noch transparenter zeigen, die Bank, welche Richtlinien müssen angepasst und verbessert werden, und dieses Dialogangebot hat die Parks Bank immer angenommen. Das andere Beispiel ist die Landesbank Baden-Württemberg, die sich auch jetzt in den letzten Ratings eigentlich jedes Mal verbessert hat, ursprünglich auch mal im einstelligen Prozentbereich war und eben inzwischen es immerhin auf 48% geschafft hat. Und prompt haben wir gesehen, die anderen konventionellen Banken bekommen das auch mit und interessieren sich dann auch wieder dafür, wie man eben im Dialog mit uns vielleicht Richtlinien anpassen und verbessern kann.
Also doch ziemlich cool irgendwie zu sehen, okay, die eigene Arbeit, die wirkt irgendwie auch. Du hast gerade von Punktzahlen gesprochen, nur um das vielleicht nochmal kurz für die Zuhörerinnen einzuordnen. Es gibt insgesamt 100 Punkte, die man bekommen kann, auf Basis von knapp 300 Kriterien, die ihr auswertet für jede Bank. obwohl sich das ja eigentlich erstmal so ganz simpel hört, wir schauen, okay, wie investieren die und so, das ist ja ganz stark heruntergebrochen. Was macht denn da dann auch vielleicht so einen ganz feinen Unterschied aus, so zwischen einer Bank, die, keine Ahnung, 80 Punkte hat und einer, die bei 90 Punkten ist?
Ja, du hast ja schon gesagt, wir bewerten anhand von fast 300 Einzelkriterien, die alle im Detail ausgearbeitet sind und sich zumindest von internationalen Normen, anerkannten Normen ableiten. Es ist ja so, dass es viele, viele Standards gibt, die eben zumindest in Deutschland nur nicht verpflichtend sind, wenn es darum geht, bestimmte Investitionen oder Kreditgeschäfte zu betreiben. So ein ganz feiner Unterschied zwischen zwei Banken könnte eben sein, hat die eine Bank für Kohleverstromung noch ein kleines Umsatzlimit übrig gelassen oder ist sie da ganz konsequent und schließt jeden Kohlekraftwerksbetreiber aus? Andere feine Unterschiede können eben sein, da wir die Kriterien eben ja nicht nur diese 300 Einzelkriterien anschauen, sondern für jedes Kriterium im Prinzip auch, ob das eben für die Kreditvergabe, für Projektfinanzierung, für Investitionen am Kapitalmarkt auf eigene Rechnung und aber auch für die Vermögensverwaltung gilt. Also gilt dann ein Kriterium eben für einen dieser Bereiche nicht und bei der anderen Bank eben durchgehend für alle Bereiche. Ich möchte aber ganz kurz noch zu der Wirkung was sagen. Die hattest du angesprochen. Und zwar geht es uns ja nicht letztlich darum, dass die Banken ihre Richtlinien verbessern. Das ist alles schön und gut. Aber das, worauf wir letztlich hinwirken wollen, ist, dass auch irgendwo auf der Welt, wo die Investition einer Bank oder die Kreditvergabe der Bank einen ja, konkreten Einfluss auf das Leben der Menschen und auch auf die ökologische Situation hat, dass sich dort etwas verbessert. Und das ist natürlich dann noch viel schwieriger zu messen, als ob jetzt sich die Richtlinien der Banken durch den Dialog mit uns verbessert haben, sondern es ist dann versuchen wir jedenfalls darauf zurückzuführen, dass wir einen Beitrag geleistet haben. Wenn jetzt ein Unternehmen in einem Land im globalen Süden weniger umweltverschmutzende Projekte betreibt oder eben zum Beispiel den Abraum, der bei der Förderung von Metallen entsteht, in einem sichereren Staubecken deponiert als bisher.
Okay, also ihr wollt quasi, dass nicht nur das, was auf dem Papier bei einer Bank stattfindet, sich quasi verändert, sondern eben, dass man das irgendwie in einem anderen Teil der Welt, wo das unter Umständen negativ wirken könnte, nicht mehr negativ wirkt.
Genau, also Papier und die Richtlinie sind ja die eine Sache und die Praxis, gelebte Praxis der Banken ist dann die andere Sache. Wir haben führen dazu auch eben sogenannte Praxischecks durch, die wir in unseren ja, Fallstudien veröffentlichen. Dirty Profits zum Beispiel oder auch unter anderen Titeln, in denen wir dann ganz konkret versuchen nachzuvollziehen, in welche Unternehmen die Banken denn tatsächlich investieren und inwieweit das gegen ihre eigenen Selbstverpflichtungen verstößt oder aber auch ja, gegen Standards, die wir grundsätzlich von einer Bank einfordern würden. Dann wäre der nächste Schritt zu sehen, wenn die Bank eingesehen hat, okay, da ist ein umweltschädliches oder sozial nicht verträgliches Verhalten, das von einem Unternehmen vor Ort gefördert wird, dass dann die Bank versucht, eben auf das Unternehmen Einfluss auszuüben, eben indem es ja, Kredite versagt oder an Bedingungen koppelt oder als Anteilseigner, als Aktionär Einfluss versucht zu nehmen und dann dadurch eben letztlich eine positive Wirkung zu erzielen.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, diese Dirty Profits-Reihe, über die würde ich nämlich auch gerne sprechen. um es vielleicht nochmal ganz gut zu sagen, der Verein, der hinter dem Fair Finance Guide steht, heißt Facing Finance und führt auch unter anderem Studien durch, die dann eben in so einer Publikation wie Dirty Profits enden. Habe ich das richtig zusammengefasst? du widersprichst nicht, also gehe ich von einem Ja aus?
Ja, der Fair Finance Guide ist ein Projekt, das Facing Finance durchführt, also der Verein Facing Finance. Wir schaffen das in Deutschland allerdings nur mit unseren Kooperationspartnern, hatte ich ja gesagt, Verbraucherzentrale Bremen, Südwind-Institut aus Bonn und Rank a Brand. In anderen Ländern sind das eben andere Koalitionen aus zivilgesellschaftlichen Organisationen. Genau, und neben dem Fair Finance Guide betreiben wir auch andere Projekte. Und eines dieser anderen Projekte ist die ungefähr jährliche Herausgabe eines Dirty Profits Berichts. Wir haben aber auch andere Publikationen. Also jetzt zum Beispiel gerade im August ist eine Studie erschienen zu Occupied Territories, also zu besetzten Gebieten, von Israel besetzten Gebieten zur Westsahara und zur Krim, wenn mich nicht alles täuscht. Wo eben auch Unternehmen operieren und durch ihr Verhalten diesen Status der Besetzung ja, verfestigen. Und auf die Unternehmen, die da tätig sind, haben wir eben einen kritischen Blick. Und was eben uns als Organisation auszeichnet, ist, dass wir bei den Unternehmen nicht stehen bleiben oder eben unseren Fokus nicht auf den direkten Dialog mit diesen Unternehmen ausrichten, sondern auf die Banken und anderen Finanzinstitute, die Verbindungen haben zu diesen Unternehmen, die in der Kritik stehen.
Ja, im Endeffekt betreibt ihr da ja so eine Art ja, Investigativ-Journalismus oder Recherche, könnte man sagen. Und ich finde es ja interessant, ich hatte auch schon mal mit deiner ehemaligen Kollegin Sarah darüber gesprochen, dass ja dadurch zum Beispiel so Verflechtungen aufgedeckt wurden, wie okay, große Banken haben den Jemenkrieg mitfinanziert, was ja doch eine sehr erschreckende Erkenntnis ist, um es mal so zu sagen. Was ist denn so das Krasseste, was da in dieser Arbeit bisher vielleicht aufgedeckt wurde, einfach um mal so eine Dimension davon zu bekommen. Weil, also ich fand das mit dem Jemenkrieg schon echt krass, aber ich kann mir vorstellen, dass es da noch andere Dinge gibt, die vielleicht sehr dirty sind, um es mal so auszudrücken.
Ja, also wir haben in unseren Studien haben wir viele Fälle von Unternehmensverhalten, das so nicht tolerabel ist. Also wir haben eine Studie zu Bergbauunternehmen herausgegeben letztes Jahr, in denen eben aufgezeigt wird, dass da zu Arbeitsrechtsverletzungen kommt, Gewerkschaftsbildung werden unterdrückt, aber eben auch die ganz großen ökologischen Auswirkungen, dass eben in der Nähe von Minen, die betrieben werden, die Flüsse verschmutzt werden und Landwirtschaft nicht mehr möglich ist, sodass eben der lokalen Bevölkerung die Lebensgrundlage entzogen wird. Wir haben eine Studie rausgegeben oder machen das eben fortlaufend, weil es eins der Dauerbrenner-Themen ist, zu Rüstungsexporten eben. Du hast den Jemenkrieg angesprochen, aber auch in andere Teile der Welt, in denen es Krisen und Kriegsgebiete gibt. Und die Unternehmen, die da verwickelt sind in diese Exporte und auch die Herstellung von Rüstungsgütern, die haben nachweislich immer Verbindungen zu deutschen Geldhäusern. Je größer natürlich das Kreditinstitut, desto wahrscheinlicher ist, dass es da irgendwelche Verbindungen gibt. Aber wir hatten es ja vorhin angesprochen, die LBBW, Landesbank Baden-Württemberg, hat es vorgemacht, dass eben selbst auch ein großes Kreditinstitut sich Richtlinien geben kann und eine ganz wichtige Neuerung in ihren Selbstverpflichtungen ist eben der sogenannte Free Prior and Informed Consent der lokalen Bevölkerung, dass also die Bevölkerung vor Ort nicht nur eingebunden werden muss, sondern letztlich auch ihr Einverständnis geben muss, wenn ein neues Großprojekt geplant ist.
Aber zum Beispiel solche Sachen wie, okay, eine Bank finanziert einen Krieg, das würde jetzt für mich erstmal irgendwie gegen so viele grundsätzliche Gesetze, die wir irgendwie haben, verstoßen. Also ich weiß nicht, ob ich das falsch deute, ich bin ja auch keine Juristin, aber sowas wie, keine Ahnung, ich weiß nicht, so ein Recht auf körperliche Unversehrtheit oder sowas, all sowas wird ja irgendwie dadurch verletzt. Kann es da keine Konsequenzen geben, weil es dafür irgendwie nicht das richtige Gesetz gibt? Oder kriege ich als Verbraucher unter Umständen einfach nicht mit, dass auch sowas wie, okay, es wird eben publik, dass eine Bank sowas wie den Jemenkrieg unterstützt, Konsequenzen gezogen werden?
Die Spitze des Eisbergs sind ja international geächtete Waffen. Und wenn wir jetzt an Streumunition oder Antipersonenminen denken, dann haben viele ja sicher schon mal gehört, dass eben die Herstellung und Verbreitung solcher Waffen in Deutschland oder die Unterstützung dabei in Deutschland untersagt ist. Allerdings hat die Bundesregierung klargestellt, nachdem es dann dieses Gesetz gab, also in die internationale Ächtung eben in nationale Gesetzgebung umgesetzt worden war, hat die Bundesregierung klargestellt, dass die Finanzierung solcher Herstellungen nicht unter das Verbot der Unterstützung fällt. Das ist in Belgien zum Beispiel anders. Also ich kann nicht genau sagen, in welchen Ländern es da eine konsequentere Gesetzgebung gibt, aber auch wenn wir an Arbeitsrechte zum Beispiel denken, von der ILO definierte Kernarbeitsnormen, die in Deutschland alle gelten müssen, ist es ja längst nicht so, dass auch deutsche Unternehmen, die Zulieferer im Ausland haben, dort für die Einhaltung dieser Normen und Gesetze sorgen müssen. Da macht sich Deutschland jetzt gerade tatsächlich auf den Weg mit dem nationalen Aktionsplan für Menschenrechte, Menschen- und Arbeitsrechte in Lieferketten. Aber von der Finanzierung von Unternehmen ist das immer noch einen Schritt weit entfernt.
Also da könnte man ein Gesetz zu verabschieden, aber das gibt es einfach bei uns noch nicht. Deswegen kann man da jetzt auch nichts machen.
Es tut sich im Moment auf EU-Ebene viel, was Regulierung von nachhaltigen Geldanlagen angeht. Allerdings ist alles, was dort besprochen wird, bezieht sich immer nur darauf, wie es darzustellen ist, ob oder wie ein bestimmtes Kapitalmarktprodukt denn sozial-ökologisch tatsächlich ausgerichtet ist. Und alle Vorgaben, die da diskutiert werden, beziehen sich immer nur auf solche Geldanlagen, die sich auch selbst nachhaltig nennen. Was fehlt, sind solche Mindeststandards für alles, was man am Kapitalmarkt machen kann. Also, dass man eben letztlich dann als Bankkunde, als Bankkundin in Deutschland hingehen könnte, sich frei eine Bank aussucht und schon von vornherein weiß, egal zu welcher Bank ich gehe, ich werde mit meinem Geld auch nicht indirekt irgendwelche Rüstungskonzerne finanzieren. Und das ist im Moment noch nicht der Fall.
Also kann man bis dahin, wenn man das eben nicht unterstützen möchte, nur entweder die Bank wechseln oder man ist schon bei einer Bank, die unter Umständen sowas eben nicht macht. Wenn ich mich jetzt irgendwie orientieren will, kann ich mir den Verfeindungsgeld ja anschauen, aber es sind ja nicht alle Banken Teil des Rankings, wäre auch gar nicht möglich, sind ja viel zu viele. Aber wie kann ich vielleicht herausfinden, wie meine Bank da orientiert ist, wenn die jetzt nicht Teil des Rankings ist?
Klar, also völlig klar ist, dass wir den großen, großen deutschen Bankenmarkt nur ausschnittsweise abbilden können. Es gibt über 1000 Finanzinstitute in Deutschland, viele, viele kleine Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, Sparkassen, dann eben noch die privaten Geschäftsbanken. Trotzdem kann man ein bisschen auch für die Banken ablesen aus unserem Fair Finance Guide, die jetzt auch nicht vertreten sind. Also wir haben ja zum Beispiel die DZ Bank da drin als Zentralinstitut der genossenschaftlichen Banken, also Volks- und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken auch. Und was man eben weiß, ist, dass auch jede einzelne Genossenschaftsbank in Geschäftsbeziehung zu eben dieser DZ-Bank steht und wenn natürlich auch nur anteilig und dementsprechend dann für jede Bank wenig, sozusagen eine Art Mitverantwortung dafür trägt, was eben die DZ-Bank macht mit dem Geld und welche Richtlinien die DZ-Bank hat. Oder anders formuliert, dass eben daraus eben auch die Verantwortung erwächst für die einzelne Genossenschaftsbank, sich bei der DZ-Bank für bessere Selbstverpflichtungen einzusetzen. Was man noch sagen kann, oder andersrum mal angefangen, wir haben jetzt zwei Sparkassen im Ranking, die Stadtsparkasse Düsseldorf und die Sparkasse Köln-Bonn. Da kann man natürlich nicht von den beiden Sparkassen mit ihrem, zumindest bis jetzt noch, eher weniger zufriedenstellenden Ergebnis auf alle anderen Sparkassen zu schließen. Das sollte man so nicht machen. Dennoch ist es eine erste Indikation, dass auch der Sparkassensektor insgesamt noch nicht so weit ist. Da fehlt ganz viel noch an Transparenz. Und was man ansonsten machen kann, ist, wir haben auf unserer Website fairfinanceguide.de haben wir so eine Art Basisfragenkatalog eingestellt, den man seiner Bank schicken kann oder mal bei der Bank nachfragen kann. Wie zufriedenstellend die Antworten dann sein werden, das steht auf einem anderen Blatt Papier.
Das habe ich mir auch gerade gedacht, das sind aber bestimmt auch irgendwelche Sätze, weil die Websites, wenn man sich die Websites von Banken anschaut, also man müsste meinen, die sind alle total grün und toll, wie die sich selbst darstellen.
Aber wir helfen natürlich, also wir als Fair Finance Guide helfen natürlich auch gerne weiter und interessieren uns dafür, wenn Banken geantwortet haben, die bisher bei uns noch nicht im Ranking aufgetaucht sind. Sehr viel in der Diskussion ist zum Beispiel die DKB, die eine 100%ige Tochtergesellschaft der Bayern LB ist. Die Bayern LB, Bayerische Landesbank, haben wir in unserem Rating, schneidet ja mit weniger als 30% ab, also auch im unteren Drittel. Die DKB gibt sich jetzt aber schon seit einigen Jahren und jetzt ganz frisch mit einem neuen Werbevideo einen nachhaltigen Anstrich. Da interessiert es uns natürlich auch sehr, wie viel tatsächlich dahinter steht. Und sie ist eine der Banken, die wir auf der Liste haben, die wir als nächstes anschauen wollen.
Welche Banken stehen da denn noch drauf? Also aktuell ist es ja so, dass, oder es gab eine Zeit, da war zum Beispiel die Tomorrow Bank sehr, 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 sehr stark in der Werbung vertreten oder man hat irgendwie sehr, sehr viel Werbung dafür gesehen, mehr als für andere. Die werben ja auch damit, sehr, sehr nachhaltig zu sein. Wie ist denn da der Stand? Kann man da irgendwas zu sagen?
Genauso wie die DKB wollen wir auch andere Direktbanken anschauen. Das ist unser nächstes Vorhaben. Wir hoffen da bis Ende des Jahres erste Ergebnisse präsentieren zu können. Wir wollen uns aber im ersten Schritt auf die Banken beschränken, die irgendwie Tochtergesellschaften oder andere in anderen Verbindungen zu den Banken stehen, die wir schon im Fair Finance Guide haben. Also zum Beispiel die Comdirect als zumindest großteilige Tochtergesellschaft der Commerzbank. Dann eben, wie gesagt, die DKB in Verbindung mit der Bayern LB. Dann gibt es noch ein paar französische Banken, die Ableger in Deutschland haben. Dann hoffentlich im nächsten Jahr 2020 wollen wir diese Untersuchung dann erweitern auf Banken, die bisher noch gar nicht in unserem Rating vorkommen. Und klar, die Tomorrow Bank ist gefragt und wir werden auch nach der Tomorrow Bank gefragt, weil sie sich ja explizit so einen nachhaltigen sozial-ökologischen Auftritt gegeben hat.
Genau, deswegen dachte ich so, okay, gibt es da irgendwie vielleicht schon was man da sagen kann? Weil ich kenne auch sehr, sehr viele Leute, die so in dieser Nachhaltigkeitsszene, um es mal so auszudrücken, unterwegs sind und die auch bei der Tomorrow Bank sind. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass alle nachhaltigen Banken schon in eurem Ranking vertreten sind, die man so kennt. Oder ob man halt nur diese kennt, weil sie bei euch im Rating sind. Ich weiß es nicht.
Nee, es sind es sind nicht alle nachhaltigen Banken bei uns im Rating vertreten. Eine andere ganz oder jedenfalls in dem Bereich bekannte Bank, die wir bisher nicht bewertet haben, ist die Umweltbank aus Nürnberg. Die haben wir deswegen nicht drin, weil sie bislang zumindest kein Girokonto anbietet und das Girokonto dann doch eben ja sozusagen das Einstiegsprodukt für die meisten Bankkundinnen ist. Ist trotzdem ist die Umweltbank ja zumindest in den Anfragen, die wir bekommen, oft das Thema. Genauso Tomorrow Bank natürlich auch deswegen, weil sie die Digitalisierung besser verstanden hat als die bisher am Markt befindlichen Banken. Und in dem Zuge wäre es natürlich dann auch interessant zu untersuchen, wie die N26 abschneidet, die auch alles wahrscheinlich optimal digital an Produkten anbietet, aber so sich jetzt noch nicht hervorgetan hat, was Nachhaltigkeitskriterien angeht.
Ich habe jetzt zum Schluss noch eine letzte Frage, und zwar ist das so eine Sache, die mir schon immer mal im Kopf rumschwirrt, wenn ich so über dieses Thema nachhaltiges Banking nachdenke. Und zwar ist es ja so, es wäre jetzt schön und gut, wenn wir jetzt in Deutschland sagen, okay, wir finanzieren jetzt keine Kriege mehr, wir investieren nicht mehr in Atomkraft, wir geben uns da so ja, ökologisch und sozial, wie es nur geht, wenn jetzt alle Banken so handeln würden. Aber im Endeffekt ist es ja dann nur so, dass wir nichts davon haben, oder? Außer ein gutes Gewissen vielleicht, weil ja dann andere Länder und andere Banken die Finanzierung von sowas weiter betreiben würden. Oder wie siehst du das?
Wir unterscheiden beim Fair Finance Guide zwischen Finanzierung und Investitionen. Und um diesen Unterschied kurz zu erklären, ohne zu ausschweifend zu werden, also Finanzierung sind Kredite, die die Banken an die Unternehmen vergeben und damit eben Projekte ermöglichen oder auch nicht, wenn sie den Kredit versagen. Und Investitionen sind Aktien oder Anleihen, die die Bank von einem Unternehmen am Kapitalmarkt kaufen kann. Bei den Aktien und Anleihen, also ja, den Wertpapieren, gebe ich dir so grundsätzlich erstmal recht, dass es keinen Unterschied macht, wem jetzt eine Aktie gehört. Wenn es dann aber um die Finanzierung geht oder auch manchmal bei großen Anleihen, die ja auch begeben werden müssen, da helfen die Bankhäuser den Unternehmen bei, dann macht es ja wohl einen Unterschied, ob eine Bank zur Verfügung steht, ein bestimmtes Projekt oder ein Unternehmen zu finanzieren oder eben nicht. Und wenn ein Unternehmen merkt, okay, das ist ein Projekt, für das es keine finanziellen Mittel auftreiben kann, dann kann es unter Umständen eben auch sein, dass das Projekt dann nicht zustande kommt. Viel wichtiger ist aber diese Einordnung in den gesamtgesellschaftlichen Kontext, dass die Transformation des Bankenmarkts eben nur ein Baustein hin zu einer insgesamt nachhaltigeren, sozialeren und ökologischeren Welt. Die Realwirtschaft ist da natürlich von mindestens genauso, wenn nicht größerer Bedeutung, dass sich dort tatsächlich etwas ändert. Wenn wir aber wollen, dass alle mitgenommen werden und dass sich auch eben über diesen Hebel Banken etwas verändert, dann sind wir genau mit dieser Art von Bankenbewertung auf dem richtigen Weg. Und dann zeigen wir positive Beispiele, an denen sich dann die anderen Banken wieder orientieren können. Und in den Medien und von der Öffentlichkeit, von interessierten Bürgern wird es sehr genau wahrgenommen, wie sich die Banken verhalten. Viel mehr noch als vor ein paar Jahren. Und gerade nicht nur, also heutzutage nicht mehr nur wegen Reputationsrisiko, sondern auch eben positiver formuliert, um gut dazustehen und um eben selbst einen Baustein einer, ja, wenn man etwas pathetisch formuliert, vielleicht besseren Welt zu sein, machen sich die Banken darauf den Weg. Und wir merken das im Dialog. Es gibt jetzt explizit Nachhaltigkeitsbeauftragte in den Banken einerseits. Andererseits kümmern sich auch die Vorstandsmitglieder um unsere Anfragen und sind in den Treffen mit dabei. Und ich glaube, dass es deswegen auch insgesamt ein wichtiger Baustein ist, dass sich der Bankenmarkt verändert.
Okay, also du hast das Gefühl, wir haben schon mehr als nur ein gutes Gewissen davon, wenn wir sagen, okay, wir entscheiden uns für eine soziale, ökologische Bank.
Es ist mehr als nur ein gutes Gewissen. Es ist so, dass ich sagen würde, jeder Euro zählt, der in ein sozial-ökologisches Projekt fließt. Man darf natürlich nicht vergessen die politische Dimension, denn das konventionelle Bankgeschäft bleibt natürlich bestehen, und wenn man insgesamt alles auf ein besseres Level heben will, dann werden wir an der Regulierung nicht vorbeikommen, und da hoffe ich natürlich auf Gesetze, die insgesamt alle Banken dazu bewegen werden, wenn sie sich nicht schon von selbst auf den Weg gemacht haben, ein nachhaltigeres Geschäftsmodell aufzustellen, und zwar nachhaltig im sozialen und ökologischen Sinne.
Was mir jetzt gerade noch irgendwie gekommen ist, ist, du hast ja schon gesagt, es gibt ja auch ein Finance Guide für andere Länder außer Deutschland. Ist das dann auch global erkennbar, dass es sich da in allen möglichen Gesellschaften in diese Richtung entwickelt, wie es das bei uns tut? Oder ist das irgendwie auch anders in anderen Ländern? Weil Deutschland ist ein Land, was irgendwie finanzstark ist, aber es gibt ja doch auch noch viele andere, auch Bankenzentren auf der Welt. Wie ist das da?
Ich würde erstmal nicht sagen, dass sich in Deutschland schon im internationalen Vergleich so viel zum Guten wendet, denn also man darf ja nicht vergessen, dass wir immer noch einen völlig überdimensionierten CO2-Fußabdruck pro Kopf haben, dass wir einen immensen Rohstoffverbrauch hier haben.
Ich meinte das Umdenken in Bezug aufs Banking, weil du gesagt hast, du hast das Gefühl, es gibt mehr interessierte Leute, das wird mehr nachgefragt irgendwie, das meinte ich jetzt. Also ob sich auch wirklich in Bezug jetzt auf Finanzen auch in anderen Ländern was tut, oder ob die da teilweise einfach der Meinung sind, keine Ahnung, uns ist das total egal, das ist kein Thema der öffentlichen Debatte so richtig.
Ja, also in den Niederlanden zum Beispiel, was ich ja auch schon gesagt hatte, dass das ganze Fair Finance Guide Projekt von dort ausging und dann mit der, kann man auch auf der Internetseite nachlesen, internationalen Förderung dann durch Schweden, also das Land Schweden, ja, in die Welt getragen werden konnte, und es eben diese verschiedenen Fair Finance Guides jetzt eben in Brasilien, in Japan, inzwischen auch in Thailand, in Norwegen, in Schweden eben gibt. In den Niederlanden wird die Arbeit des Fair Finance Guides viel stärker noch wahrgenommen als hier in Deutschland. Die haben Klickzahlen und Twitter-Views, von denen wir hier nur träumen können, also in Millionenhöhe pro Jahr, wo insgesamt aber die Gesellschaft eben auch kritischer ist vielleicht und den Unternehmen genauer auf die Finger schaut, inwieweit sie sich anstrengen, ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu etablieren. In anderen Ländern sieht es ähnlich aus wie in Deutschland, dass es eben so ein paar Vorreiterbanken gibt, aber jetzt gerade in Ländern wie Brasilien oder Thailand, die jetzt 2019 mit dem Fair Finance Guide gestartet sind, merkt man, dass noch viel Arbeit vor dem jeweiligen Fair Finance Guide liegt, denn dort sind es vor allem eben große Geschäftsbanken, die den Markt dominieren und die Richtlinien dementsprechend noch sehr dünn, und wenn die Kollegen oder Kolleginnen von dort auf unsere Arbeit hier schauen, dann freuen sie sich immer über die Praxisbeispiele der kleinen Vorreiterbanken, die eben schon vieles besser machen, und wünschten sich, sie hätten auch entsprechende Beispiele.
Cool, also das fand ich nämlich jetzt interessant. Wie ist denn das im internationalen Vergleich? Also wie ist da Deutschland irgendwie aufgestellt? Ist das gut, ist das schlecht? Und wie viel Arbeit liegt da quasi noch vor uns? Vielen, vielen Dank für den Einblick.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
Das war's bei Verquatscht. Mehr Informationen zu den GesprächspartnerInnen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung hinterlasst oder euren Freunden von dem Podcast erzählt. Und damit hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Verquatscht, der Nachhaltigkeitspodcast.